Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Liebe Gemeinde, der Israel-Kenner und Archäologe Bagil Pixner hat entsprechend zum Begriff Heilsgeschichte den Begriff Heilsgeografie eingeführt. Er sagt, nicht nur die Worte und Werke von Jesus verkündigen das Evangelium, sondern auch die Orte, die Jesus aufsucht und seine Reisen durch das Land Israel, sind Evangelium und dadurch verkündet Jesus auch seine Botschaft. Er sagt, und dieser Ausspruch stammt von ihm aus einem seiner zahlreichen Bücher, das Land Israel wird ihm dadurch zum fünften Evangelium. Und in der katholischen Kirche ist das allseits, insbesondere in den Klöstern, so ein geflügeltes Wort, dass man sagt, eine Reise nach Israel ist wie das fünfte Evangelium. Matthäus, von dem unser heutiger Predigttext stammt, sieht das ähnlich. In dem Weg und in den Wegen, die Jesus geht, sieht er tiefe geistliche Linien von Verheißung. Das Evangelium von Matthäus entstand wahrscheinlich in einer Zeit, als die Spannungen zwischen Juden und Christen zunahmen. Vielleicht nach der Zerstörung des Tempels von Jerusalem im Jahr 70. Jesus als der wahre Messias ist für Matthäus von entscheidender Bedeutung. Den Juden verkündet er in seinem Evangelium, dass Jesus der wirklich der Messias ist, den Jesaja und die anderen Propheten vorhergesagt haben. Das nur als kurze Erklärung oder Einleitung auf unseren Predigttext von heute. Ich lese den heutigen Predigttext aus Matthäus, Kapitel 4, die Verse 12 bis 17. Und Sie können das mitverfolgen auf dem Predigtzettel. Es ist heute zwar nicht so ein langer Predigttext wie am 11. Dezember, wo wir ja einen sehr langen Predigttext hatten, aber es ist heute trotzdem sehr hilfreich, dass Sie immer mal wieder während der Predigt auch da reingucken können. Insofern große Hilfe, dass das abgedruckt ist auf dem Kirchenzettel. Da nun Jesus hörte, dass Johannes gefangen gesetzt worden war, zog er sich nach Galiläa zurück. Und er verließ Nazareth, kam und wohnte in Kapernaum, das am Galiläischen Meer liegt, im Gebiet von Sebulon und Naphtali. Auf das erfüllt würde, was gesagt ist durch den Propheten Jesaja, der da spricht. Das Land Sebulon und das Land Naphtali. Das Land am Meer, das Land jenseits des Jordans, das Galiläa der Heiden, das Volk, das in Finsternis saß, hat ein großes Licht gesehen und denen, die saßen im Land und Schatten des Todes, ist ein Licht aufgegangen. Seit der Zeit fing Jesus an zu predigen und zu sagen, tut Buße, denn das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Herr, schenke Reden, Hören und Verstehen durch deinen Heiligen Geist. Amen. Liebe Gemeinde, an die Geschichte von der Versuchung Jesu im Kapitel 3 von Matthäus schließt sich nun im Kapitel 4 ein Kurzbericht über Jesu erstes Wirken an. Unser heutiger Predigttext setzt da an, wo der Predigttext meiner letzten Predigt vom 11. Dezember im vergangenen Jahr endete. Johannes der Täufer predigt die Taufe der Umkehr zur Vergebung der Sünden. Wer in dem Gottesdienst war, hat das vielleicht noch in Erinnerung, aber das war so der entscheidende Satz oder die entscheidende Aussage des Predigttextes am 11. Dezember. Der heutige Predigttext trägt die Überschrift in der Lutherbibel. Luther hat die Übersetzung, in der Übersetzung diese Überschrift gegeben in dem Kapitel, der Beginn des Wirkens Jesu in Galiläa. Das ist die Überschrift sozusagen. Johannes der Täufer wirkte in Judäa in der Jordangegend. Dorthin macht sich Jesus auf aus seiner Heimatstadt Nazareth und wurde dann auch dort getauft. Das können wir lesen bei Matthäus im 3. Kapitel. Die sich direkt an diese Taufe anschließende Fasten- und Versuchungszeit ist auch in der judäischen Wüste anzunehmen. Offensichtlich hat Jesus dort nur kurz gewirkt und seine vom Täufer zu ihm übergetretenen Jünger haben wohl dort auch weiterhin Menschen getauft. Nach der Kenntnis der Festnahme des Täufers durch Herodes Antipas zieht sich Jesus dann von Judäa nach Galiläa zurück. Eventuell, um nicht gleich zu Beginn seines religiösen und politischen Wirkens im politischen Zentrum Jerusalem und Judäa öffentlich aufzutreten, was eher die Augen der Machthaber auf ihn gelenkt hätte, als wenn er das in Galiläa tut. Nach einer gewissen Wirkenszeit in Nazareth, auch Nazareth liegt in Galiläa, zog er dann aber wohl bald nach Kapernaum, wo er für die Hauptzeit seines öffentlichen Wirkens, also für die letzten 2 Jahre seines Lebens, seine feste Basis hatte. Von der aus er dann allerdings immer wieder einige Reisen in Galiläa und bei den religiösen Festen nach Jerusalem unternommen hat. Über die Motive, die Jesus zu dem Rückzug nach Galiläa und zum Umzug nach Kapernaum gebracht haben, wissen wir nichts. Wir kennen nur die theologische Deutung des Evangelisten Matthäus, der darin eben eine Erfüllung der alttestamentarischen Verheißung sieht. Das, was Jesaja gesagt hat. Diese Bedeutung bezieht sich aber nur darauf, dass Jesus sein öffentliches wirksames Wirken zunächst in Galiläa begonnen hat und nicht in Jerusalem. Dass Jesus Nazareth verließ, zunächst mit seiner Mutter und seinen Brüdern, wie wir aus dem Johannesevangelium wissen, die dann aber dorthin wieder zurückgekehrt sind, das lag wohl eher an der Erfahrung, dass er als Prophet in seiner Heimatstadt, in seiner Vaterstadt, nicht die nötige oder gewünschte Resonanz fand. Und Sie alle kennen sicherlich, oder viele oder die meisten von Ihnen, den Satz, den er auch geprägt hat: Der Prophet gilt nichts im eigenen Land. Aus dieser Erfahrung heraus ist er dann eben aus Nazareth weggegangen. Der Evangelist Matthäus hat eine ganz besondere Beziehung zu Kapernaum, weil er dort als Zöllner von Jesus zu seinem Jünger berufen wurde. Auch das können wir bei Matthäus lesen. Wer schon mal in Israel gewesen ist, weiß, dass die Gegend um Kapernaum wirklich wunderschön ist, mit einem sehr angenehmen Klima und einer großen Fruchtbarkeit. Also ich durfte das im letzten Jahr das erste Mal erleben. Ich war im Frühjahr ja in Israel auf Israel-Studienreise und es war wirklich, also diese Gegend ist wirklich wunderbar und ich kann gut nachvollziehen, warum er dahin gegangen ist. Aber ich glaube nicht, dass das der wahre Grund dafür war, dass Jesus nach Kapernaum gegangen ist. Es könnte sein, dass vielleicht Jesus deswegen dorthin gegangen ist oder auch deswegen nach Kapernaum, weil Petrus dort sein Haus hatte, was sich letztlich als feste Basis für Jesus geeignet hat. Das kann man dort auch noch ansehen, ist ausgegraben worden und da ist so ein Glasdeckel drüber gelegt und dann kann man sich das, läuft darüber und kann durch den Glasboden durchschauen und auf diese Grundrisse von Petrus Haus schauen in Kapernaum. Oder vielleicht war einer der Gründe, warum Jesus dorthin gegangen ist, die gute Verkehrsanbindung durch die Via Maris, die von Damaskus am See Genezareth vorbei, durch die Ebene schließlich zum Küstenstreifen und von dort nach Ägypten führte und außerdem die Schiffsverbindungen über den See, in dessen Ufernähe ringsum viele Menschen lebten. Also so ähnlich wie wenn man in Darmstadt wohnt und sagt, das ist super zentral, wir haben alle Autobahnen hier in der Ecke, von hier aus komme ich ganz schnell in alle Richtungen und den Flughafen haben wir auch da. Also wäre damals Kapernaum mit ungefähr Frankfurt oder Darmstadt weit gleichzusetzen, ja, so vom Verkehrsknotenpunkt. Matthäus sieht in der Wahl des Wohn- und Wirkungsortes von Jesus allerdings die Erfüllung der Verheißung aus Jesaja im Kapitel 8. Dort ruft Jesaja nach den aus Assyrien weggeführten Bewohnern der Provinz Dor und Gilead und Megiddo die Verheißung zu: Das Volk, das im Finstern wandelt, sieht ein großes Licht. Matthäus begründet es mit der Geburt eines Sohnes im davidischen Königshaus, in dem er den kommenden Weltenkönig sieht. Galiläa, warum ist Galiläa so interessant? Galiläa war uraltes Bauernland, seit Jahrhunderten allerdings in seinen fruchtbaren Ebenen, die es umgaben, altes Königsland, das heißt Domänengebiet, das von Großpächtern bewirtschaftet wurde. Seinen alten, vielleicht schon vorisraelischen Namen Galiläa, und das heißt übersetzt Kreis der Völker, trug es vermutlich nach dem zum Teil ausländischen Feudalherren, die eigene Landeshoheit und Gerichtsbarkeit besaßen und mit ihren Besitzungen den Kern des freien Berglandes einschlossen. Diese Bezeichnung Kreis der Völker wurde weiterhin als Galiläa der Heiden in dem Sinne missverstanden, als sei Galiläa halbheidnisches Gebiet gewesen. Das war es allerdings nur zur Zeit Jesajas, von dem ja auch diese Bezeichnung stammt. Aber Matthäus übernimmt sie hier. Das führt aber so ein bisschen, leitet uns ein bisschen in eine falsche Wahrnehmung von Galiläa zu Zeiten Jesus. Da war nämlich im Bewusstsein des Volkes von damals zu Jesus' Zeiten, Galiläa hatte ein ganz anderes Bild und ein ganz anderes Bewusstsein im Volk über Galiläa. Das Judentum dort war sehr eher rassisch und religiös besonders rein. Galiläa war auch das Heimatland der Zeloten, die ja religiös radikal als Fanatiker bekannt waren. Diesen nicht wirklich heidnischen Galiläern geht jetzt eben, so wie wir das hier lesen oder hören, das große Licht auf, in dem der wunderbare Königssohn aus Jesaja in Jesus sich gerade ihnen dort in diesem Gebiet als Ersten zuwendet. Jesus flieht nicht vor Herodes, nachdem dieser den Täufer festgesetzt hatte, sondern er führt das Wirken des Täufers fort, indem er wie dieser zur Umkehr ruft. Sie erinnern sich vielleicht an den 11. Dezember und die Predigt. Und Jesus sagt: Wendet euch hin zum nahen Gottesreich. Warum erwähnt Matthäus das alles hier so ausführlich? Mit den Wegen, warum Jesus wohin zieht und warum erwähnt er so intensiv die Worte von Jesaja? Was soll das für uns heißen? Und jetzt gerade in der nachweihnachtlichen Zeit, wir haben ja den wunderschönen Weihnachtsbaum hier noch stehen, ich kann gar nicht weggucken, so schön ist der. Und zu Beginn dieses neuen Jahres, wo wir alle, auch ihr Schüler unter euch, morgen wieder, ab morgen spätestens in den Alltag starten, für diejenigen, die nicht schon in den Alltag gestartet sind in der vergangenen Woche. Warum macht das Matthäus so? Und was hat uns das heute zu sagen? Es ist ja auch sehr auffällig, dass, wenn Sie sich das mal anschauen, die Hälfte des Predigttextes alleine sind Worte aus Jesaja. Warum ist das so? Warum wählt Matthäus so viele Abschnitte oder kopiert sozusagen so viele Abschnitte aus Jesaja, so viele Worte? Was hat das für eine Bedeutung für uns? Diese Worte des Propheten, denke ich, haben damit zu tun, es geht ja um den Beginn des Wirkens Jesu, der schon von Jesaja vorausgesagt worden ist oder prophezeit worden ist. Und das ist auch gleichzeitig die Überschrift dieses Bibelabschnittes bei Matthäus. Es geht also um Beginn, um den Anfang, wie Jesus gewirkt hat. Das bedeutet, wenn das schon von Jesaja so prophezeit worden ist, da gibt es einen Plan. Alles hat seinen geordneten Weg. Alles hat ein Ziel. Gottes Plan und Gottes Ziel. Wenn wir also ab morgen wieder in den Alltag starten und alles wieder von Neuem beginnt, können wir daran denken, können wir uns erinnern und das für uns übertragen. Gott hat auch mit mir, mit meinem Leben, mit unserem Leben einen Plan. Das ist kein Zufall, was passiert. Und Gott hat auch mit einem oder hat auch unserem Tun ein Ziel gesetzt. Es muss nicht alles drunter und drüber gehen, so wie vor Weihnachten. Also bei mir hat sich das jedenfalls bis Weihnachten stark so angefühlt und bis zum Jahreswechsel eigentlich auch nicht viel weniger geworden. Alles das hat seine von Gott gegebene Ordnung. Auch wenn wir das auf den ersten Blick, wenn wir diese Hektik so sehr empfinden oder dieses viel, manchmal zu viel empfinden, das hat seine Ordnung. Gottes Ordnung. Mit diesem Gedanken kann ich vieles von dem, was mir zu viel erscheint in diesen Tagen, in einem anderen Licht sehen. Die eigentliche Botschaft oder Inhaltsangabe des Predigttextes können wir zusammenfassen oder ist zusammengefasst im Vers 17. Tut Buße, denn das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Beim Lesen dieses Verses bleibe ich am Wort Himmelreich hängen. Himmel, das Wort hat einen sehr positiven Klang. Hier bei Jesus in der Predigt und auch sonst in der Bibel. Und auch in unserem Alltag sprechen wir oft davon, dass etwas himmlisch schmeckt. Vielleicht haben Sie das bei Ihrem Weihnachtsessen oder beim Silvestermenü oder sonst irgendwo gesagt, das ist ja himmlisch. Oder vielleicht bei den Plätzchen, die gebacken worden sind. Und genauso himmlisch ist das hier auch von Jesus gemeint, glaube ich. Gottes Bereich ist das Himmelreich. Gottes heiliger Bezirk des Lebens und des Friedens mitten unter uns. Und Jesus sagt uns, dieser Bereich, dieses Himmelreich, es gehört uns. Unser Leben hat darin ein Zuhause. Nur oft haben wir für dieses Reich, für dieses Himmelreich keinen Blick. Laufen anderen Dingen hinterher, die vermeintlich wichtiger sind und uns voll in Beschlag nehmen. Da hilft nur eines und dazu fordert uns Jesus hier heute auf. Umdrehen, hinschauen auf Gott, sich öffnen, sich von ihm mit den Reichtümern seines Reiches beschenken lassen und die gut verwalten. Vielleicht können wir das ein oder andere, was jetzt auf uns schon zugekommen ist in diesem neuen Jahr oder was in den nächsten Tagen auf uns zukommt und so viel erscheint, die Wahrnehmung haben, könnte das vielleicht ein Geschenk sein? Ein göttliches Geschenk, was zum Plan und zum Ziel meines Lebens gehört. Und dann sollten wir auch aufmerksam damit umgehen und das gut verwalten, diesen Reichtum, den wir da geschenkt bekommen. Bevor Jesus vom Himmelreich spricht in seinem Satz, fordert er uns auf, Buße zu tun. Wörtlich übersetzt heißt das Umdenken. Die Übersetzung der Lutherbibel tut Buße, ist eher missverständlich oder unverständlich für uns heute. Was er damit meint, ist eine grundsätzliche Umkehr, eine Änderung der Ausrichtung um 180 Grad, die Hinwendung zum lebendigen Gott und zu seinem Willen. Umkehr meint, sich ganz unter den Willen Gottes zu stellen. Das heißt, die Gottesherrschaft anzuerkennen und auf sich zu nehmen. Also anzunehmen. Jesus fordert uns heute auf, umzudenken. Umzudenken oder vielleicht besser neu zu denken. Neu zu denken von Gottes Plan mit uns und mit unserem Leben. Ich möchte Ihnen zum Abschluss der Predigt ein Gedicht vorlesen, was mir gestern Abend von einer Freundin nochmal zur Unterstützung in diesen sehr ereignisreichen Zeiten gegeben worden ist. Und ich finde, das ist genau das richtige Wort, passend als Abschluss für diese Predigt. Weitergehen heißt es. Nein, bleibe nicht stehen. Es ist eine göttliche Gnade, gut zu beginnen. Es ist eine größere Gnade, auf dem Weg zu bleiben und den Rhythmus nicht zu verlieren. Aber die Gnade der Gnaden ist es, sich selbst nicht nachzugeben und, ob auch zerbrochen und erschöpft, weiterzugehen bis zum Ziel. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.